Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir halten immer noch die Stellung mit einem Update Nummer 28. Denn Corona ist leider immer noch das bestimmende Thema und ich glaube, das wird es auch noch eine Zeit lang bleiben. Deshalb ändert sich auch ein bisschen was in unserem Sendungsverlauf, denn die Releases, ja, die werden jetzt ein bisschen wässrig. Wir versuchen trotzdem mal da durchzunavigieren und zu gucken, was kann man sich denn trotzdem noch irgendwie an Filmen und neuen Serien so angucken. Und es hat trotzdem noch eine Handvoll Trailer, hat es zu uns noch in die Sendung geschafft. Also mal gucken, wie lang die Sendung heute wird. wie immer gilt, es wird spannend, bleibt auf jeden Fall dran.
Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Quarantäne, Update Nummer 28. Ronny schaut mich mit hungrigen Augen an. Ich fürchte mich um mein eigenes Leben.
Wo sitzt du denn im Keller? Ich sehe dein geprepptes Regal im Hintergrund. Sieht auf jeden Fall gut gefüllt aus.
Nein, Spaß beiseite. Es ist nicht das Update 28 aus der Quarantäne, es ist einfach das Update 28 von Insert, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. So sieht's aus. Und auch in der Quarantäne werdet ihr uns nicht los. Und wie ihr schon gehört habt, ist immer noch Ronny an meiner Seite. Auch in den schweren Stunden des Lebens hat er, weiß ich nicht, den Weg nicht wirklich gefunden, weil wo sollst du auch hin in Quarantäne, ne? Zu mir zurückgefunden, aber
ich drehe mich nur im Kreis. Ich bewege mich
verweilt an meiner Seite wie ein treuer Dackel.
Ja, alle Geheimdienste dieser Welt werden verzweifelt jetzt, glaube ich, keine Ahnung, gegen die Wand schauen. Diese Bewegungsprofilen von allen Menschen, die fallen jetzt relativ öde aus, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Carmen San Diego hat schlechte Karten jetzt, glaube ich.
Oh Mann, es ist so traurig. Aber wir versuchen das Beste draus zu machen, glaube ich.
Ja, ich meine, wir haben ja, ich meine, es ist das, fange ich direkt an zu husten, das ist, glaube ich, jetzt hier, glaube ich, schon psychosomatisch, wir reden über Corona, geht das mal Default der Husten springt da an. Ja, ich meine, alles bestimmtes Thema, werden wir sicherlich ein paar Minuten Zeit verbringen, was das für Auswirkungen auf die Industrie hat, aber du hast es angekündigt, tatsächlich, Trailer.
Ja, Trailer, nice. Das ist so ein bisschen der Lichtblick am Horizont, ja, dass man einfach ein bisschen was Neues liefern kann.
das entscheidend war, wenn wir uns die Trailer angeguckt haben, ob das Lichtblick ist oder nicht. Oh my God.
Ach ja. Ja, es wird einiges durcheinander gewürfelt, wie gesagt. Und das sieht man ja bei unseren Releases, die wir ja mal langsam hier lostreten können.
Ja, mach mal. Ist ganz interessant, glaube ich, ne?
Ja, es ist sehr interessant. Zum einen, weil wir vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, was kommt trotzdem noch und wie sieht es gerade aus? Was wird vielleicht schon mal vorsichtshalber verschoben? Und in zwei Wochen ist so unglaublich viel passiert. Es wurde alles verschoben oder prinzipiell erstmal generell einfach nur gestoppt.
Genau, Produktion gestoppt oder gefühlt bei den Sachen, wo Produktion eigentlich schon so gut wie fertig war, geschoben. Mhm. Entweder auf konkrete Termine oder wie bei mir fällt jetzt Quiet Place 2 und Black Widow ein, unbestimmt geschoben. Mhm. Also wir haben ja zum Beispiel sowas wie Furious 9 und James Bond, wurden ja konkret auf einen Termin geschoben.
November oder dann Mai nächsten Jahres.
Don't get me started. ein Jahr verschoben. Ansonsten unbestimmte Zeit macht, glaube ich, am meisten Sinn, um so ein bisschen flexibel zu bleiben. Wird aber spannend, wie die Leute dann alle versuchen, das vielleicht noch in das Kalenderjahr oder das Fiskaljahr 2020 zu pressen. Ich kann nicht 16 Mal ins Kino gehen, oder kann ich? Challenge accepted.
Ja,
könnte sich halt ein bisschen knubbeln.
Studios wie Disney in Bedrängnis, die ja so schon einen extrem eng getakteten Releaseplan haben, damit sie sich gegenseitig nicht auf die Füße treten und dann sagen, ja, wohin mit den Filmen eigentlich?
Genau, und jetzt die paar anderen Hanseln, die es da noch gibt, ne, neben Disney, die wollen ja auch noch ein Stück vom Kuchen haben.
Genau, die wollen ja auch wenigstens mal einen Saal irgendwo reserviert haben für 2-3 Stunden, wo sie ihre Releases präsentieren dürfen.
Genau, bitte Disney, sei doch mal nette Mitspieler. Lasst uns doch auch mal ganz kurz. Ich habe tatsächlich gestern, glaube ich, im Internet ein Meme gesehen aus Fluch der Karibik, wo Johnny Depp vor dieser Menge an Eingeborenen wegrennt, die du im Hintergrund siehst. Mhm. Und er war Black Widow und im Hintergrund waren alle anderen Kino-Releases für dieses Jahr gefühlt noch. Also ich glaube, so fühlt sich tatsächlich an, den Platz zu finden, wenn dann irgendwie sich vielleicht irgendwann mal rauskristallisiert, wie die ganze Situation jetzt hier weitergeht.
Naja.
Auf der anderen Seite, nie dagewesene Situation jetzt mit den vorgezogenen Top-Titeln, ne? Das ist jetzt ganz spannend. Erzähl mal ein bisschen, das ist echt abgefahren.
Zu unseren eigenen Releases, was da so passiert. Also wir können prinzipiell erstmal sagen, Kino, okay, müssen wir nicht mehr drüber reden. Die Kino-Releases sind gestoppt oder verschoben und die Säle sind sowieso zu. Man hat sowieso gar keine Möglichkeit, irgendwas jetzt gerade zu machen.
Ganz genau.
Das heißt, viele Studios versuchen natürlich jetzt irgendwie noch diese Filme zu monetarisieren. Zum einen werden sie direkt verkauft an Streaming-Plattformen oder man verschiebt sie halt selbstständig direkt in das Streaming-Angebot von den zahlreichen Anbietern, die es da draußen so hat. Und fangen wir mal an. Hier auch schon öfter drüber gesprochen, The Invisible Man zum Beispiel, der neue Film von Lee Whannell. Nagel mich nicht mehr fest, ich glaube 13. März oder so kam der ins Kino oder noch ein bisschen...
Eine Woche davor noch. Also der war zwei Wochen vor dem Streaming-Release war quasi Kino-Release,
ja. Und jetzt hat man natürlich abgesehen, wird wahrscheinlich vom Box-Office nicht so geil, also hat man jetzt den Invisible Man online den Streaming-Anbietern zur Verfügung gestellt. Natürlich nicht für lau, sondern für schon ein etwas saftigeres Angebot. Da können wir ja gleich nochmal ins Detail gehen,
Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich will ja jetzt hier nicht, irgendwas vorweggreifen, aber The Invisible Man, und das Einspielergebnis in der kurzen Zeit, das ist schon im Vergleich zu was es gekostet hat, vielleicht auch nicht so schlecht gewesen.
Dankeschön. und auch für alle hier, die in Deutschland fleißig zum Beispiel ein Amazon Prime-Abo haben, da ist der jetzt zum Beispiel zum Abrufen bereit.
Gegen Einwurf barer Münze.
Genau. Das fand ich ein bisschen, eigentlich nicht verwunderlich, aber das hat mich am Anfang schockiert für, ich glaube, fast an die $20, also fast 20 genau. Euro auch.
Na, Vollpreis halt, ne? Aber das ist ja dann, ist es, Prime Kino gehört dir dann nicht, ne? Du kaufst dann nicht die digitale Lizenz, richtig?
Nee, du hast 30 Tage, den zu starten und musst ihn dann innerhalb von 48 Stunden geguckt haben. Also das ist für ein einmaliges Erlebnis ist ja schon ein bisschen teuer, wenn du gerade den jetzt nur alleine gucken möchtest zum Beispiel.
Musst.
Oder sogar muss.
Du bist in Quarantäne, du darfst niemanden einladen, damit sich die $20 lohnen, ja.
Also ich glaube, die Frau Merkel, die fühlt sich da jetzt ein bisschen abgezogen. Beim Gucken von The Invisible Man.
Ja, genau. Frau Merkel. Was hast du sonst noch? Traurig.
Was habe ich sonst noch so? Also Invisible Man könnt ihr schon mal bei Prime Video abrufen und auch sonst ist Amazon da jetzt relativ gut dabei. Color Out of Space, also die Farbe aus dem All, der neueste Film mit Nicolas Cage, stand auch vor dem Release oder lief gerade im Kino an und jetzt auch ab 24. März, also seit dieser Woche, auch auf Amazon Prime abrufbar.
Mhm.
Weiterhin dabei, wir machen das mal ein bisschen, halten uns hier einfach an dem Kalender fest, 26. März, einfach nochmal ein Reminder auch, dass es neben den ganz neuen Releases natürlich auch noch weiteres interessantes Material gibt, ist zum anderen Midsommar, auch auf Amazon, der ist jetzt endlich auch zum Streaming fertig und abrufbar.
In meinen Top 10 2019.
Genau, das sei es auch nochmal erwähnt. Auch am 26. März auf Netflix dann steht Unorthodox zur Verfügung. So eine kleine Dramaserie über eine Frau, die in eine Art jüdische Gemeinde mehr oder weniger gezwungen wurde und da versucht auszubrechen und Schutz in Deutschland, in Berlin sucht. Und dann geht es schon weiter mit dem 3. April. Und das ist auch ganz interessant. Da packt Disney nämlich Onward online. Also auch zwei Wochen, nachdem es im Kino angelaufen ist. Und da natürlich irgendwie zu den schlechtesten Einspielergebnissen geführt hat, weil da natürlich die Kurve schon nach unten ging, von den Besuchern wohlgemerkt. Und dann
wobei, bald man ja sagen,
auf Disney Plus.
Genau, da muss man ja jetzt sagen, da hat ja Disney gefühlt aus der Not eine Tugend gemacht ein bisschen. Weil was wir bisher unterschlagen haben, du hast ja den 24. jetzt schon übersprungen.
Mit dem generellen Start von Disney Plus.
Mit dem Start von Disney Plus.
Na gut, da schmeiße ich unseren Instagram-Post mal ins Rennen.
Nee, alles gut. Was ich eigentlich sagen möchte, ist sowieso denkbar günstigster Zeitpunkt für Disney, um jetzt den Rest der Welt mit Streaming zu versorgen. Und dann halt noch, um einen weiteren Anreiz vielleicht zu geben, dass die Leute Geld einwerfen, den letzten großen Blockbuster, für den du es vielleicht nicht mehr ins Kino geschafft hast wegen der freiwilligen Quarantäne, den dann auch echt super zeitnah auf Disney Plus zu packen. Großartige Marketingaktionen, Promoaktionen, wie auch immer du es nennen möchtest, die sich Disney definitiv leisten kann, womit sie sicherlich das Beste draus machen und das sich sicherlich in weitere Abonnenten widerspiegeln wird, die Maßnahme.
Ja. Jeden Fall. Disney hat ja kein Staffelmodell, oder? Lege ich falsch. Wenn du da das Abo hast, dann ist der komplett mit dabei.
Definiere nochmal Staffelmodell für mich.
Naja, wie bei Amazon. Du bist bei Amazon Video und dann gibt es halt trotzdem immer Titel, die du halt extra bezahlen musst.
Nein. So wie Netflix.
Genau.
Du
also
bezahlst und hast Zugriff auf alles.
Vollwertiges Abo, genau.
Okay. Genau. Das heißt, den musst du nicht nochmal für $20 mieten und in 48 Stunden gucken. Der ist dann deins für immer, solange wieder bei Disney Plus Geld einwirfst.
Genau. Also nochmal für alle, die es wirklich komplett verpasst haben, ab dieser Woche, 24. März, auch Disney Plus am Start. Was hast du alles schon weggebinged oder was steht ganz oben auf deiner Liste?
Na, ganz oben steht natürlich der Mandalorian, müsste ich jetzt eigentlich sagen, wenn ich nicht schon gesehen hätte. Aber ist ja gar nicht möglich, weil auch, obwohl wahrscheinlich ja schon lange in den USA auch abgelaufen, halten sie für den Rest der Welt an diesem wöchentlichen Veröffentlichungszyklus fest. Und du kannst aktuell, ich habe es nochmal nachgeschaut, nur die ersten beiden Folgen gucken. Mhm. Das ist relativ underwhelming für mich. Für mich ist aber auch Disney Plus, da ist aktuell der Backlog wesentlich interessanter. Also ich musste direkt erstmal mehrmals bei der ersten Folge Darkwing Duck zwischen deutsch und englischer Synchro hin und her schalten und den Lex der Vergangenheit im Griff behalten. Das ist schon relativ großartig.
Inwiefern? Was war der Unterschied zwischen deutscher und englischer?
Ich kenn's nur in Deutsch.
Ach so, das
meine
meinst du.
Meine Erinnerungen sind alle in Deutsch, das ist da und ich habe es nie in Englisch gesehen und es ist ein krasser Unterschied, aber ich finde es super spannend und ich kann mich nicht entscheiden, Cookies in
das
Englisch jetzt, Cookies
ja,
in Deutsch, ich muss beides machen, glaube ich, was soll ich machen?
Das ist ja bei den Simpsons bei mir auch ähnlich, ist ja jetzt auch auf Disney Plus dann komplett abrufbar, da war es für mich dann auch am Anfang schwierig, die Simpsons zum ersten Mal so auf Englisch zu gucken.
Ja, na, weil du auch deine ganzen Zitate, die du aus dem FF zitieren kannst, kannst du nur im Deutschen machen. In Englischen ist das alles neu für dich, ja.
Richtig.
Und und das Gleiche für, aber ich meine, da sind ja auch absolute Perlen da drin bei Disney Plus, ne? Als ich gesehen habe, dass Gargoyles zur Verfügung steht.
Mein
Gott, kennst du Gargoyles noch?
Ja, Gargoyles fliegt doch wortwörtlich auch immer wieder rum, dass man darüber spricht, das einfach nochmal wieder auf die Leinwand zu bringen. Und ich glaube, es hätte auch definitiv Potenzial. Wenn man es richtig anfasst.
Ja, 100%. Also, Disney Plus, der Content ist begrenzt, die Qualität ist unheimlich gut, die App unheimlich gut, auch am ersten Tag keine Probleme, war verfügbar, performt, keine Disconnects, das lief alles direkt out of the box auf allen Geräten, wo ich es kurz probiert habe. Von daher muss ich sagen, Hut ab, das ist ein Start, wie man ihn sich wünschen würde im Rest der Welt, gerade auch, weil, ich meine, die Infrastruktur wird ja sowieso gestresst, wenn du neue Standorte anschließt, aber jetzt
ganz Europa.
Sie hängen die Standorte.
Also, in Zeiten der Corona-Krise, ja.
Genau, also der Ansturm war da und ich meine, Disney Plus hatte ja zu kämpfen am ersten Tag, USA, Kanada, ne, hatten sie auch Disconnects, haben das aber relativ schnell in den Griff bekommen, jetzt gar nichts. Guck dir Apple Plus an, da lief gar nichts zusammen. Ich will jetzt hier nicht zu sehr da Loblied singen. Die Frage ist, kriegen sie den Streaming-Kanal mit genug Content versehen und das ist ja genau das Problem, das uns Corona jetzt liefert. Für mich war natürlich der Hauptanreiz die Marvel-Serie, ne? Angefangen im August mit Winter Soldier. Bleibt es bei August? Kriegen die Falcon vs. Winter Soldier, ne? Kriegen die das im August gehalten oder nicht? Mhm. Und wenn der ganze Content dann ausbleibt, vielleicht für den Rest des Jahres,
Ja, schwierig. Da hatten wir auch gesagt, die wollten ja auch in Prag drehen, ähnlich wie ganz andere Produktionen.
Genau, nur in der letzten Update-Folge.
Mussten sie leider abbrechen.
Richtig.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Onward, dann demnächst 3. April auch auf Disney Plus abzurufen. Das heißt, da holen sie relativ schnell den letzten Pixar-Disney-Blockbuster ins Streaming-Portfolio. Unter anderem auch als Lockmittel. Auch ab dem 3. April wiederum bei Amazon, wir hatten im letzten Update nochmal darüber gesprochen, Tales from the Loop. Eine Verfilmung der Bilder bzw. Gemälde von Simon Stålenhag aus Schweden. Da gab es jetzt noch mal eine Featurette online von Amazon. Guckt da gerne mal rein. Das hat das Ganze nur noch mal wesentlich interessanter gemacht. Und ich glaube, das könnte ganz gut werden.
Und wieder, Ronny, zeigt sich, die Featurettes sind teilweise besser als die Trailer bei Amazon.
Ja, das war ja auch leider nur ein Teaser-Trailer, was da kam.
Ja, also ich verstehe immer noch nicht genau, was die da für eine Strategie fahren, um ehrlich zu sein.
Ja, ist ein bisschen wie bei Carnival Row damals. Hat man auch so ein bisschen gesagt, der Teaser, der Trailer war schon besser. Und ich habe die Serie dann geguckt. Ich glaube, ich habe es nie erwähnt hier. Für mich eins der Highlights 2019.
Cool.
Also ich gucke jetzt nicht mega viele Serien, aber ich habe es geguckt und fand es geil gespielt. Wie du immer auch sagst, das Worldbuilding hat für mich absolut funktioniert. Und es fügte sich alles nahtlos und schön ineinander zusammen. Story, Schauspiel, Charaktere, Effekte. Es hat sich wirklich auch wesentlich größer angefühlt, als sich, glaube ich, budgettechnisch hergegeben hat. Aber ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Bin auf die zweite Staffel gespannt.
Die ist ja schon sicher, von daher könnt ihr guten Gewissens in die erste einsteigen. Prädikat Ronny hat es schon mal. Und wenn eine zweite kommt, dann habt ihr auf jeden Fall ein bisschen was davon.
Denke aber auch.
Vom guten Worldbuilding.
Wo waren wir stehen geblieben? Schon wieder abgekommen. Amazon Prime.
Tales from the Loop, ja.
Welche Filme direkt noch ins Streaming-Angebot gegangen sind, zumindest international. In Deutschland stehen da die Release-Dates noch ein bisschen aus. Ist unter anderem noch Birds of Prey, auch relativ frisch bei Amazon Prime schon vorbestellbar. Genau wie Bloodshot mit Vin Diesel, auch natürlich am Boxoffice direkt gebombt sozusagen, weil einfach blödes Timing. Just Mercy, auch schon auf Amazon Prime vorbestellbar und auch dabei The Gentleman, der letzte Film von Guy Ritchie. Alles so eine Filme, die kurz vorm Release standen, beziehungsweise schon in den Kinohäusern gestartet waren, bevor hier der Shutdown kam.
Und wieder zeigt sich da, dass mit den Filmverleihern und den ganzen Lizenzen ist in Deutschland ein bisschen komisch, weil alle, die du aufgezählt hast, sind seit 24. März spätestens schon verfügbar für den US-amerikanischen Markt.
Genau.
Und bei uns ist es wieder nicht ganz klar, wann, wie, wer und wo. Und es nervt ein bisschen. Ich hatte es zuerst gelesen und dachte, geil, dann kann man diese ganzen Sachen nachholen vielleicht, wo man es nicht ins Kino geschafft hat oder wo du jetzt nicht mehr ins Kino kannst.
Mhm.
Nee. Also auf legalem Wege ist es halt aktuell gerade für die Deutschen, gucken wir wieder in die Röhre. Das
und ich finde, und ich muss auch hier nochmal sagen, ich finde Amazon Prime Video echt intransparent, was das angeht, um zu erfahren, wann kommt es denn jetzt für Deutschland? Steht einfach nur vorbestellbar. Und dann dieses Gesuche, weil Amazon hat ja jetzt da wieder so einen eigenen Bereich erstellt. Amazon Prime Video, Prime Video Cinema beziehungsweise Kino.
Oh Gott.
Und da gab es irgendwie Bilder, aber ich habe das nicht gefunden, wo ich dann alles gesammelt gesehen habe oder was da jetzt wie kommt. Und ich finde es, diese App, das hängt alles so weit Netflix hinterher. Ich finde es immer wieder furchtbar. Aber ich will ja jetzt ja keinen großen Rant lostreten.
Nee, aber es ist schon bezeichnend. Und wenn wir es nicht hinbekommen, wir uns selbst mit einem Nerd im Titel Podcast der Welt zur Schau stellen und wir es nicht geschissen kriegen, das zu bedienen, wie soll es dann der, ich sag mal, Normalsterbliche machen, ne?
Ja.
Ist halt einfach schade drum.
Ja.
Also auch um die Filmreleases selber, ja?
Könnte
also
einfach ein bisschen fluffiger sein, ja.
Ja, im Zweifel gehen die in Deutschland unter, ne? Ich habe das in meinen Social Media, ging das mega steil, dass der Kram jetzt ab 20. und 24. zur Verfügung steht.
Mhm.
Saugeile Aktion und in Deutschland hast du überhaupt keine Chance rauszukriegen, wann, wie, was. Und es ist schade einfach um die Filme, ob sie jetzt gut sind oder nicht. Aber das geht halt einfach dann für den deutschen Markt, geht komplett unter hier, glaube ich.
Na. Ach ja, und es gibt noch ein paar andere Filme, da ist es ähnlich schwierig, beziehungsweise da wissen wir noch nicht, was da das Schicksal mit den Kandidaten vorhat. Zum Beispiel The Hunt, hatten wir auch den Trailer hier in der Rezension drüber gesprochen, ging jetzt auch schon in den USA vor allem in das digitale Release, ist da quasi schon abrufbar. Und in Deutschland habe ich jetzt mal geguckt, versucht rauszufinden, gibt es denn das auch bei Prime vorzubestellen oder ähnliches? Nein. Das Einzige, was ich da gefunden habe, dass für den 14. Mai immer noch das Kino-Release anvisiert ist, was ich für ein bisschen unrealistisch halte, ehrlich gesagt.
Da sind wahrscheinlich alle verantwortlich. Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit in die freiwillige Quarantäne gegangen.
Furchtbar. Also ja gut, ich will da jetzt auch niemanden auf die Füße treten. Klar, es geht da jetzt einiges drunter und drüber, aber ja, auch da zeichnet sich wieder ab. Wir hängen da mit Deutschland einfach irgendwie hinten dran, ne?
Was Kommunikation und Transparenz, auch. Ja, der Situation und wie du wann was konsumieren kannst. Ich weiß nicht, ob die Leute, weil es so nicht eindeutig geregelt ist, nicht eindeutig kommunizieren können oder ob es wirklich ein reines Kommunikationsproblem ist. Aber ja, es ist schon bezeichnend, dass wir da so hinten dran sind.
Wo wir schon mehr wissen, ist The Lovebirds oder zu dem Film The Lovebirds, ein Film mit, jetzt habe ich seinen Namen gerade wieder vergessen. Ach, hilf mir kurz auf die Sprünge. Mit Kumail Nanjiani, genau.
Ach so. Ach stimmt, ja, richtig, richtig. Spielt auch mit. Ja.
Genau. Spielt mit die Hauptrolle. Flog herum, hatte man jetzt schon Angst, den verschieben zu müssen, hat man quasi jetzt auch indirekt gemacht. Und zwar hat, ich glaube, Lionsgate gesagt, wir schieben den nicht, sondern wir müssen ein bisschen liquide bleiben. Wir verkaufen den direkt an Netflix. Auch natürlich eine Möglichkeit. Und Netflix wird jetzt demnächst The Lovebirds mit ins Programm nehmen. Steht aber noch kein Release-Date fest.
Ja, also ich meine, das ist die sichere Bank letzten Endes, ne? Das an Netflix zu verkaufen. Die sind nach wie vor liquide, wenn die da irgendwie sehen, dass sich das lohnt. Warum nicht?
Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, anstatt jetzt halt so viele Filme zu horten und dann am Ende nicht mehr zu wissen, wo es hingeht, ist natürlich, weil wenn man kein eigenes Streaming-Angebot hat, beziehungsweise Plattform, ist es, denke ich mal, ja, keine schlechte Alternative, den dann einfach halt abzugeben.
Ja.
Wo es noch ein bisschen unbestimmt ist, ist Wonder Woman 1984, auch schon mehrmals drüber gesprochen. Da stand der 4. Juni oder steht sogar immer noch als Release-Datum auf dem Papier, aber so richtig ist das wahrscheinlich jetzt ein bisschen offen, oder? Wo es damit hingeht.
Das ist offen aktuell, und aber da gibt es die wildesten Gerüchte, inklusive, dass es gar kein Kino-Release geben wird, sondern direkt in den Stream geht. Sicherlich natürlich dann auch wieder gegen den Einwurf klingender Münze, aber halte ich, um ehrlich zu sein, für nicht sehr wahrscheinlich, weil ich glaube, du weniger Boxoffice machen wirst, so oder so. Und weil es eine mutige, coole, fortschrittliche Entscheidung wäre und Warner Brothers und DC bisher immer den falschen Weg eingeschlagen haben, wenn es drauf ankommt. Mehr habe ich dazu erstmal nicht zu sagen.
Okay,
aber
das war ein Plädoyer. Okay.
Wenn es bis zum 4. Juni werden wir eine Entscheidung haben, und ich bin mir relativ sicher, dass es verschieben werden.
Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Ja.
Ja, so viel zu der aktuellen Release-Situation. Ich bin gespannt, was wir in 2 Wochen dann halt erzählen können, was dann nochmal zusammenkommt, was dann vielleicht am Backlog, der schon fertig war, dann auch noch auf die Release-Plattform kommt. Weil ich glaube, wenn sich das jetzt so zieht und irgendwann keine dicken Produktionen mehr nachkommen, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, wir haben ja in unserer Top-10-Folge eigentlich schon so eine Art Special vorweggenommen, wo wir gesagt haben, das kommt alles 2020. Also ich glaube, so ein paar große, dicke Dinger können vielleicht planmäßig trotzdem noch folgen, weil die jetzt einfach in der Postproduktion schon sind oder nahezu durch sind.
Ja.
Aber ja, ich könnte mir vorstellen, da kommt schon so ein mittelgroßes Loch irgendwann im Sommer. Ist vielleicht vielen egal, weil man sowieso oft das Sommerloch gehabt hat. Aber da bin ich mal gespannt, ja.
Ja, ich meine, gut, großen Sommerblockbuster hast du halt dann trotzdem immer, ne? Also gerade so der Bereich April, Mai, Juni waren halt immer super populär. Guck dir die letzten 2 Jahre an, da hattest du in April, Mai, glaube ich, Endgame und Infinity War. Und Endgame ist der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten geworden, mit einem Release, glaube ich, Ende April.
Okay.
Ich meine, Ende April ist der gestartet. Also eigentlich genau die offenbar, ne? Hotteste Zeit, um irgendwie Filme an den Start zu bringen.
Ja gut, das ist ja noch so früher Sommer. Ich gucke jetzt eher so Juni, Juli, August, wenn dann auch alle, ne, eigentlich normalerweise mit Gepäck auf dem Dach dann hier Richtung See fahren, in den Sommerurlaub. Da wird es ja dann immer so ein bisschen flacher. Aber ja, gucken wir einfach mal. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball, würde ich sagen.
Sowieso.
Und damit bringt uns das ganze Corona-Thema so nahtlos in den News-Bereich über. Noch da hatten wir schon angeteasert. Prinzipiell kann man sagen, ähnlich wie bei den Releases, es steht erstmal alles still. Es werden viele Produktionen gestoppt, abgebrochen. Wir hatten im letzten Update schon drüber gesprochen. Es gab so Sachen wie beide Mission Impossible Teile 7 und 8 sollten in Italien starten. War natürlich jetzt im Nachhinein natürlich absolut richtig abgesagt worden. Falcon and the Winter Soldier, Prag ging auch nicht mehr und jetzt ist sowieso alles dicht. Und jetzt trifft es auch alle restlichen Produktionen, zum Beispiel, wir haben ein paar hier rausgesucht, Shang-Chi, auch ein neuer Marvel-Film, da hat sich der Regisseur Destin Daniel Cretton erstmal in Isolation begeben, weil nicht klar war, ob er vielleicht infiziert ist.
Ja.
Stranger Things Staffel 4, da hatten wir schon den Teaser-Trailer auch drüber geredet, sollte jetzt der Dreh in den USA weitergehen, auch da die Produktion erstmal gestoppt. Gleiches trifft auf Matrix Teil 4 zu. Da hat man erst gesagt, nö, wir machen erstmal weiter, das passt. Aber auch hier hat man jetzt letzten Endes dann doch die Reißleine gezogen. Avatar von James Cameron.
Da kommst du gar nicht mehr durch, ohne selber drüber zu lachen.
Nee, ich befürchte einfach, dass Avatar sich jetzt um weitere 10 Jahre verschieben wird. auch da hat man gesagt, müssen wir leider anhalten. Und wir hatten letzte Update-Folge schon drüber gesprochen. South by Southwest Festival wurde abgesagt. Und jetzt trifft es auch jede andere Großveranstaltung. Und auch die Filmfestspiele in Cannes sind erstmal abgesagt. Und wie wir ja diese Woche erfahren haben, Olympischen Sommerspiele, auch das ist erstmal komplett alles on hold und wird verschoben.
Ja, ich meine, Olympia, ne, hast du eh nur alle 4 Jahre, also
Olympia wäre
alle zwei
gewesen.
Aber ja, Olympia wäre Irrsinn gewesen.
Wie die Fußball-Europameisterschaft.
Kann ist halt eine Sache, das haben wir jedes Jahr, mein Gott, dann fällt es halt dieses Jahr aus, besseren Grund gibt's nicht. Und ja, zusammenfassend, was du schon gesagt hast, du hast ja die dicken Dinger jetzt hier einmal durchgehämmert. Viele Sachen ja eher Release-Datum in 2021, nächstes Jahr. Mal schauen, ob das dann jetzt gehalten wird. Könnte vielleicht schwierig werden. Aber zusammenfassend, ne, alle Filmproduktionen sind gestoppt. Alle Serienproduktionen sind gestoppt. Gerade in den USA finde ich das ganz spannend, weil viele Serien, die ongoing sind, also gerade laufen, jetzt mittendrin dann, also die sind so eng getaktet von ihrer, wir haben es gedreht, wir machen Postproduktion und während alles das, während quasi die Staffel schon läuft, gerade besonders Brooklyn Nine-Nine.
Ja, ich wollte es gerade erwähnen, ja. Nein.
Das hört jetzt mittendrin auf. Pausiert einfach mittendrin, weil geht halt nicht anders. Das ist halt einfach eine abgefahrene Situation, ja.
Es gab doch auch das Staffelfinale von Supernatural, sowas. Das stand doch auch kurz bevor, oder?
Uff, das ist ja dann aber in dem Fall von Supernatural nicht nur das Staffelfinale, oder? Es müsste ja dann sogar das Serienfinale sein. Das
Serienende sogar.
Ja. Genau. Oh mein Gott.
Also unter anderem, ja, und bei Brooklyn Nine-Nine ist es ja auch so, dass Melissa Fumero jetzt zum zweiten Mal schwanger ist während des Drehs.
Ja, ja,
ich meine,
ja, ja,
jetzt noch einen Bauch wieder dran zu machen, ist nicht das Problem, aber trotzdem wirst du da im Endeffekt, wenn das Baby dann schon geschlüpft ist und sie porträtieren das ja jetzt auch in der Serie, in den letzten 9 Folgen. Da glaube ich auch, das wird noch so die ein oder andere Schweißperle den ganzen Produzenten auf die Stirn treiben, wenn es dann wieder weitergeht.
Definitiv.
Okay.
Ja, was soll ich dir sagen? Ich gebe dir recht. Eine spannende Zeit für alle, glaube ich, hier.
Es bleibt spannend, genau. Und die Bandbreite, glaube ich, des Internets wird fleißig weiter ausgenutzt dadurch. Und das bringt mich zum nächsten Thema, und zwar zu Netflix, die ja keinen geringen Anteil daran haben, was gerade so über die Leitungen weltweit so durchgeht. Und Netflix versucht sich da mit 2 Punkten ein bisschen zu beteiligen, um die Sache zu lindern oder zu entspannen. Zum einen hat man jetzt gesagt, dass man in Europa die Bandbreite für alle Produktionen so ein bisschen drosseln möchte. Und das fand ich ja auch sehr interessant.
Ja, es gehen da viele Maßnahmen, in Anführungszeichen, von Leuten, die gefühlt, glaube ich, keine Ahnung haben, wie Technologie funktioniert, durch den Äther und werden auf Twitter und in sozialen Medien generell diskutiert. Angefangen von ihr Gamer, auf euch kommt es drauf an, ihr seid jetzt diejenigen, die den größten Internet-Traffic ausmachen. Ihr müsst aufhören, online zu spielen. Was schon dicke dementiert wurde, dass das totaler Käse ist. Gamer verursachen total wenig Traffic im Vergleich zu, weiß ich nicht,
Videos halt.
Nimm HD-Stream von Netflix. Ja, ja. Und sie haben gesagt, wir reduzieren ca. 25% die Bandbreite. Ist natürlich eine absolute Macht, wenn sie das tun. Mhm. Und sie machen es nicht, indem sie von HD auf SD schalten oder von 4K auf HD, sondern die Video-Bitrate wird um 25% reduziert.
Das fand ich nämlich auch verwirrend, dass auch ganz viele deutsche Medien davon berichtet haben, dass wir statt SD jetzt nur noch, statt HD nur noch SD, also Standardqualität zu sehen bekommen.
Also das kommt daher, dass es eine Hashtag-Kampagne gab, auch glaube ich, geführt von irgendwelchen
Es war ein Vorschlag der EU-Kommission.
Genau. Die EU-Kommission, genau, hat auch den passenden Hashtag dazu. Lieber irgendwie SD statt HD. Aber ja, Netflix, ich glaube, wenn sie die 25% rausholen über die Bitrate, umso besser, dann geht die Auflösung da an der Stelle nicht verloren. Und ansonsten war ja die Aufforderung eher, dass ihr, also der normale Nutzer halt vielleicht das das YouTube-Video vielleicht eher dann in SD guckt. Und ja, um das kurz abzufackeln, genauso kam es dann auch. YouTube wird jetzt nicht zwangsläufig drosseln, aber wenn du den YouTube-Player jetzt in Zukunft lädst, für den nächsten Monat, dann startet der per Default nicht in deinem Auto-Modus, haben die meisten Leute an, wo du, wenn du Vollbild machst, dann auch entsprechend auf 1080p oder die Auflösung deines Endgeräts quasi gewechselt wird, sondern der verbleibt in SD.
Und du müsstest dann. Ich hatte es heute noch.
Ja, ich hatte es auch noch. Das kommt jetzt, glaube ich, auch die Tage erst.
Ich bin gespannt.
Genau. Du kannst aber trotzdem dann händisch auf HD umstellen. Mhm. Also du verlierst die Wahl nicht, sondern es wird nur für die Automatik wird abgeschaltet im Prinzip. Ja, und PlayStation oder Sony hat gesagt, unser PlayStation Network, drosseln wir mal die Downloadgeschwindigkeit. Als ich das las, als Gamer, kam ich nicht umhin zu lolen, wie die coolen Kids sagen.
Zu lolen.
Weil PlayStation Network ist für alles Mögliche bekannt, aber nicht für seine gute Download-Performance. Und zu sagen, wir drosseln die jetzt, war so ein, ja, okay. Ja, jetzt könnt ihr sagen, wir haben sie gedrosselt, ne? Wir lassen alles beim Alten und wir sagen einfach, wir drosseln. Das ist so ein Käse. Ja, nee, also Spaß beiseite. Die Performance von PlayStation Network war die letzten Jahre unterirdisch, hat sich ein bisschen verbessert jetzt. Drosseln macht Sinn zum Teil, ja, aber wenn irgendwie du drauf angewiesen bist, einen 70 Gigabyte Patch zu laden, ist das, glaube ich, relativ nervig.
Okay, aber, also die großen Anbieter versuchen da einfach ein bisschen Bandbreite einzusparen. Unter anderem Netflix war jetzt einer der ersten Kandidaten, der da auf die Bühne getreten ist.
Genau. Und wir wollen ja nicht, dass uns das Internet ausgeht.
Erstens das, genau. Und Netflix sagt auch, wir wollen ja nicht, dass uns irgendwann die Leute ausgehen oder wir die nicht mehr dann rankriegen. Und deshalb haben sie jetzt quasi eine Art Fonds zur Verfügung gestellt oder wollen das tun über 100 Millionen US-Dollar, um da jetzt die ganzen erstmal eigenen Produktionen zu unterstützen hinsichtlich der ganzen Mitarbeiter, die da jetzt erstmal ohne Arbeit dastehen. Und da wollen sie gezielt halt hingehen und die Leute ein bisschen unterstützen. Und einen kleinen Rest davon, ich glaube so 10-15%, wollen sie dann auch an andere externe Produktionsfirmen oder andere unterstützende halt Einrichtungen weitergeben oder abgeben.
Genau, also Netflix, die haben ja da ihre Produktionsfirmen, die exklusiven Netflix-Content erstellen, aber ich glaube, viele von denen sind trotzdem freie Mitarbeiter unterm Strich, wie so oft, wie überall, die halt auch darauf angewiesen sind, dass sie diese Jobs machen können und teilweise dann wirklich auch von Engagement zu Engagement leben und dazwischen dann halt im Zweifel nichts haben, ne? Die im Idealfall dann derzeit Rücklagen bilden müssen. Jetzt gibt's halt diese Zwangspause, obwohl sie gebucht waren für irgendeinen Gig, die dann irgendwie trotzdem da mit diesem Fonds über Wasser zu halten, ist eine coole Sache. Wenn Netflix das kann, umso besser.
Hm. 100 Millionen, muss man mal gucken, wie viel man damit machen kann, weil ich glaube, auch das kann relativ schnell verpuffen, vor allem international auf allen möglichen Filmmärkten.
Genau, klingt erstmal groß, ist es wahrscheinlich nicht, aber
ist zumindest erstmal was.
Besser als gar nichts, auf jeden Fall, ja.
Und auch eine nette Geste, ja, letzten Endes.
Müssen sie nicht machen, ne? Aber ist natürlich auch in ihrem Interesse, ne? An
der
Stelle.
Ja, klar, sonst würde man sich ja irgendwie ins eigene Bein schießen, wenn man irgendwie im halben Jahr nicht sagen kann, wir können die Produktion nicht mehr hochfahren.
Von daher schauen wir mal, ob sie da im Zweifel nicht nachlegen, wenn jetzt abzusehen ist, dass diese Situation so bleibt, wie es aktuell ist, was wir alle nicht hoffen. Klopfe auf Holz.
Und damit würde ich sagen, versuchen wir mal das Corona-Thema so ein bisschen ad acta zu legen, zumindest erstmal jetzt für diese Folge.
Ja, finde ich gut. Lass uns doch irgendwie über Zombie-Apokalypse sprechen, vielleicht stattdessen.
Ja, oder irgendwas aus dem PlayStation-Bereich. jetzt muss ich es auch husten.
Zum Glück, was man ja eigentlich.
Zum Glück war an meiner eigenen Spucke verschluckt.
Ja, das glaubt dir doch keiner.
Ich bin mein größter Feind. Und zwar hatten wir in der letzten Update-Episode auch schon drüber gesprochen, über eine Serienumsetzung von The Last of Us, um es mal hier ganz kurz zu machen. Wer da mehr Details drüber erfahren möchte, da einfach gerne mal in Update Nummer 27. Ja. Einfach ja, in die letzte Update-Folge reinhören. Nummer 27, so rum am besten. Und jetzt gab es noch einen kleinen Zusatz. Und zwar neben dem Schreiberling, der quasi so die Dreh- oder Spielbücher zu The Last of Us verfasst hat, nämlich Neil Druckmann, wird sich das auch der Originalkomponist der beiden Spiele, also Last of Us und dem bald folgenden Last of Us 2, mit anschließen. Und zwar Gustavo Santaolalla.
Korrekt.
Und das ist doch mal eine Hausnummer, weil das, um es von meiner Seite noch kurz abzuschließen, der ist ja kein unbeschriebenes Blatt, da kannst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr in die Kerbe hauen, sondern erstens ist es einfach auch für mich ein saugeiler Soundtrack, den er dafür Last of Us aus dem Ärmel geschüttelt hat. Und er ist ja auch zweifacher Oscar-Preisträger, was das Komponieren angeht. Und nicht für Videospiele, sondern auch für Filme. Unter anderem für Brokeback Mountain 2006 und Babel 2007. Und genau, da holt man sich doch mal ein cooles Schwergewicht mit ins Boot, der eh schon da komplett federführend mit am Dirigieren war.
Also ja, muss man erwähnt haben, hätte mich aber ein bisschen überrascht, wenn das nicht passiert wäre. Also klar, Santaolalla, die meisten kennen wahrscheinlich eher ihn aus der Filmecke. Ich glaube tatsächlich Last of Us 2013 war auch das erste Spiel, wo er den Soundtrack gemacht hat und hat für Last of Us, glaube ich, wesentlich zur Stimmung beigetragen. Ja. Hat da ein absolut ikonisches Hauptthema geschrieben, das auch in Teil 2 nach wie vor enthalten ist und dass dieses Thema nicht in der Serie zu haben, wenn du eine lizenzierte Last of Us Serie mit Neil Druckmann machst, für mich unvorstellbar. Cool, dass er aber jetzt hier dabei ist, um wirklich gezielt für die Serie, nicht einfach, also dass du nicht einfach nur die Tracks nimmst, die du schon hast und die irgendwie neu verwurstest für die Serie, sondern dass er mit dabei ist und dann im Zweifel halt auch neuen Content, neue Songs macht für die Serie, das ist schon richtig cool. Und das Besondere an Santaolalla, falls das jemand interessiert, super abgefahren, googelt den Mann mal, der kann keine Noten lesen. Der hat ein Tonstudio, super abgefahren, alles
kann
noch.
Kann keine Noten lesen?
Ja, super analog und er macht das alles nach Gehör. Klingt komisch, ist aber so. Guck, geht googeln.
Oh, krass.
Schaut mal das YouTube auf YouTube, da gibt's bestimmt Videos in SD aktuell, wo es da so ein bisschen Behind the Scenes gibt, wie sein Studio aussieht, wie genau er diese abgefahrenen, teilweise auch sphärischen Klänge erzeugt, auf was für Geräten und dass er das wirklich alles eigentlich mit geschlossenen Augen und 100% nach Gefühl macht, hat sich das alles selbst beigebracht. Und vielleicht hat sich seit Last of Us was geändert. Aber Stand 2013 konnte der Mann keine Noten lesen, was die ganze Vita von ihm umso beeindruckender macht.
Weil das weiß ich nämlich auch, dass er irgendwie mit 6 Jahren angefangen hat, Gitarre zu spielen. Und mit 10 Jahren hat der Gitarrelehrer irgendwie gesagt:
Nach Gehör.
Ich gebe es auf. Ne? Also dein Gehör liegt schon über dem, was ich dir jetzt theoretisch beibringen kann. Und seitdem hat er irgendwie alles autodidaktisch sich selbst beigebracht. Aber ja, das macht es natürlich jetzt noch wesentlich interessanter. Vor allem, wenn du ihn dann selbst auch immer den Score mit Banjo oder anderen klampfigen Geräten halt selbst spielen siehst. Ich bin gespannt. Ich denke auch, oder hab ja gesagt, geiler Soundtrack hat ja maßgeblich zur Stimmung beigetragen, wie du auch gemeint hast. Kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen und macht es nur noch spannender. Last of Us, natürlich gibt es noch keinen Release-Termin. Produktion wird auch jetzt nicht in naher Zukunft in den nächsten Wochen oder Monaten anlaufen. Wird aber auf jeden Fall auf HBO rauskommen. Also da auch die Daumen drücken. Ja, und somit würde ich sagen, kommen wir wieder zu dem Trailer-Segment in unserem Update-Format.
Finde ich gut, dass wir das noch haben, auch in der jetzigen Situation.
Ja, muss man ja sagen, es kam in den letzten 2 Wochen dann doch so 1-2 Trailer hier reingetröpfelt, über die wir mal sprechen können. Gab natürlich noch ein paar mehr, das ist jetzt natürlich wie immer unsere subjektive Auswahl. Und ich schmeiß hier mal direkt Soul ins Rennen. Der nächste Pixar-Film, der in die Kinos kommen wird, da hatten wir schon über den Teaser gesprochen und auch der Trailer ist jetzt eigentlich fast schon 2 Wochen alt. Der flog so in der letzten Sendung gerade so rein. Ja. Aber ja, wir haben jetzt den ersten vollen Trailer von Soul gezeigt bekommen und der zeigt doch ja, in der Tat ein bisschen mehr, um was es da so geht, oder?
Gebe ich dir recht. Und du hast gesagt, Pixar-Film bedeutet Disney-Film, bedeutet ja. Egal.
Ein Rattenschwanz.
Wir hatten den Teaser schon mal ganz kurz. Du warst da, glaube ich, schon komplett über die Wolken hinweg begeistert. Hast gesagt, das wird eine richtig, richtig geile Nummer.
Naja, zumindest von der technischen Umsetzung.
Ja, jetzt nach dem Trailer muss ich sagen, hat es mich auch echt gekriegt. Sieht nach einer ja wieder tieffilosophischen Nummer von Pixar aus, die mich vermutlich wieder lachen, weinen, alles gleichzeitig lässt. Hat mir wieder die Vibes gegeben, wie wir das eigentlich von Pixar die letzten Jahre oder ein paar Jahre zuvor wirklich gewohnt waren, von den starken Filmen, die da so ins Gedächtnis kommen. Wall-E zum Beispiel. Könnt ihr mir vorstellen, dass es ein richtig großes, richtig, richtig geiles Ding wird. Also jetzt bin ich auf deiner Seite.
Wir wissen jetzt auch mehr, um was es geht. Es wurde schon so angedeutet im Teaser, aber es geht anscheinend um einen Jazzmusiker, der fast ums Leben kommt und sich dann in so einer Art Jenseits wiederfindet als quasi Geist oder ja. Sowas oder als Seele, die herumgeistert und natürlich nicht ins Jenseits verschwinden will und dann plötzlich auf neue Seelen trifft, die eigentlich noch ganz jugendlich und frisch auf die Erde sollen. Klingt kompliziert, aber ist ganz süß verpackt, glaube ich, und erinnert stark so an Inside Out. Da war ich jetzt nicht so voll drin damals.
Dito, aber hier werden, glaube ich, wesentlich schwerere Themen noch adressiert. Bei Inside Out lag wirklich der Fokus auf der Familie und der Pubertät und den Gefühlen. Hier geht es ja wirklich, da wird ja Religion, Sinn des Lebens.
Tod
natürlich, Geburt, der Zyklus generell, ne, das menschliche Sein, warum, in eine Story verwoben und wenn sie das zusammenbringen, glaube ich, starkes Ding halt. Und hat dann auf jeden Fall auch wieder, und das ist ja das, was die Pixar-Filme immer auszeichnet, diese Ebene, dass die Kinder sich gut unterhalten fühlen, dass eine Message dahinter ist, aber dass du auch als Erwachsener sagst,
guck ich mir gerne mal mit an, ja.
Ja.
Wenn nichts weiter schief läuft, dann ist jetzt erstmal der Kinorelease für den 1. Oktober weiterhin geplant.
Ja, den kann man erstmal stehen lassen, ne?
Ja, gucken wir mal, vielleicht geht das alles seinen Weg. Kleiner Spoiler.
Ist halt, Entschuldigung.
Kleiner
Spoiler. Ich wollte
nur sagen. Okay, schieß los, komm.
Nur ganz kurz, ne? Bei den Animationsfilmen frage ich mich immer, theoretisch kann man da aus dem Homeoffice arbeiten oder nicht oder doch? Weißt du, die sind ja bestimmt noch nicht fertig mit Schnitt und Tralala und Postproduktion. Mhm. Ob halt der 1. Oktober einfach stehen bleibt, schon, also unabhängig davon, wie die Kinosituation sich entwickelt, kriegen die das von der Manpower her fertig. Rechtzeitig, um den Termin zu halten.
Werden wir, glaube ich, spätestens am 1. Oktober dann erfahren haben.
Ja, so jetzt du, entschuldige bitte.
Wir bleiben am Ball. Was soll ich gerade sagen? Kleiner Spoiler, genau, wir fangen mit einem bunten, wahrscheinlich auch komischen Element hier an bei den Trailern. Und jetzt wird es erstmal, glaube ich, für ein paar Elemente düster und dann schließen wir nochmal ein bisschen wieder lustig ab, glaube ich, nach hinten raus.
Spoiler!
Und zwar machen wir mal weiter mit einem Film, der heißt The Quarry. Ja, düster, Thriller, soll ab 17. April in ausgewählte Kinos und zumindest dann digital herauskommen.
Nicht.
In Europa weiß man es noch nicht ganz genau, wie da der Releaseplan aussieht. Unter anderem ein Film mit Shay Whigham und Michael Shannon. Und versuch du doch mal so ein bisschen den Plot für die Zuhörer zusammenzufassen.
Okay, also erstmal Release-Datum gehe ich davon aus, wir halten die Leute auf dem Laufenden, wenn wir da was genaueres wissen zum Streaming in Deutschland vor allem, weil ne, Streaming an sich nützt uns nichts, wir brauchen Streaming-Infos für Deutschland. Wir hatten das Thema. Shay Whigham und Michael Shannon, ich sehe die beide unheimlich gerne. Jetzt das erste Mal, glaube ich, auch zusammen in einem Film.
Nee, ich glaube, sie haben schon mehrmals vorher zusammengespielt.
Haben sie schon, ja.
Das ist doch auch, glaube ich, so eine Trailertafel. Hast du die etwa überlesen?
Ich habe versucht, die Trailertafeln zu ignorieren, so gut ich kann, wie immer. Ich meine, Shay Whigham meistens eher so kleinere Rollen, auch aus Serienrollen bekannt. Michael Shannon hat den Sprung, glaube ich, auf die Hauptdarsteller Hollywood B-Liste, nenne ich es lieber mal, geschafft. Ja. Hat sich, glaube ich, auch freiwillig öfter mal dann auch für den Indie-Titel entschieden. nach Man of Steel zum Beispiel, wo er den General Zod gespielt hat, den Bösewicht.
Naja, aber zum Schluss dann auch Oscar-Nominierung, The Shape of Water, also...
Keine Frage. Worum geht's? Michael Shannon, Sheriff einer kleinen Stadt, und Shay Wiggum kommt als No-Name, glaube ich, in die Stadt und wird der Priester, glaube ich, so einer kleinen Kommune, aber niemand weiß, woher er wirklich kommt, und versucht dann so ein bisschen seiner Vergangenheit zu entkommen, die, glaube ich, sehr, sehr gewalttätig war. Er wird auch da zumindest für Verbrechen von sehr, sehr früher, wird uns suggeriert, polizeilich gesucht, versucht da irgendwie ein neues Leben zu starten, versucht die Sühne der Schuld zu betreiben oder so, maybe. Könnte man das so sagen? Wird auch ja thematisiert, so, ne, halt die andere Wange hin. Aber wie so oft holt ihn das da scheinbar wieder ein, und er verfällt wieder in seine, in den Gewaltexzess, oder auch nicht, oder ja. Also das war alles für mich noch nicht so 100% zu erkennen. Ist der Plot neu? Nein, aber...
Bestimmt schon mal gesehen.
Ich fand's einfach durch die beiden Hauptdarsteller so unheimlich sympathisch und gut, und ich habe einfach Bock, die beiden zu sehen, wie die zusammen dieses Ding spielen. Was soll ich sagen? Der Plot ist mir da an der Stelle egal.
Nee, sah auf jeden Fall nach so einem kleinen Kammerspiel aus, und ich fühle mich so ein bisschen erinnert an History of Violence, und so ein bisschen hatte ich auch Vibe so von dem Setting von wann war das jetzt, von ein, zwei Jahren, Hell or High Water.
Ja, aber so genau, History Vibes. Of Violence, weil du es gerade sagst, ja.
So sowas in der Richtung, genau. Also düstere wenn Vergangenheit.
Also wenn man da drauf steht, ist das, glaube ich, was. Und ich glaube, es wird im Streaming kommen. Und wenn es irgendwann April, Mai im Streaming kommt, yes, please, kann man, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Außer du musst $20 vielleicht dafür bezahlen und hast ja nur 48 Stunden Zeit, es zu gucken. Dann solltest du vielleicht nochmal genau überlegen, ob das sein
ist.
Das
ist so eine Drohung, ja.
Wie eine Drohung, ist auch schön, ja.
Okay, du hast $20 ausgegeben, du hast jetzt 48 Stunden diesen Film zu sehen. Sonst was.
Es wäre geil, wenn dir das Liam Neeson laut sagt, vielleicht nach dem Kauf, ne?
Dann hätte ich ja wirklich ein bisschen Schiss.
Das wäre relativ mega, ja. Ihr habt es hier zuerst gehört, wenn ihr das irgendwo seht. Copyright Insert.
Vielen Dank dafür. Es bleibt düster auch mit dem nächsten Kandidaten, der sich hier reingeschlichen hat, und zwar Arkansas.
Das Patentamt noch besetzt ist aktuell? Ja, direkt mal anrufen hier.
Er ruft doch mal an und häng dich für zwei Tage in die Warteschlange.
Arkansas,
genau. Ein Film, und das ist sehr interessant, von und mit Clark Duke. Wird wahrscheinlich jetzt einige nicht sagen, aber den kennt man so als kleinen, knuffigen Sidekick aus Kick-Ass und Kick-Ass 2. Und so als, ja, auch so knuffigen Trotteltypen aus zum Beispiel Hot Top Time Machine. Also wenn man ihn sieht, erkennt man ihn wahrscheinlich. Aber
ja, ich würde sicherheitshalber sagen, nein, also nein, nein. Wenn man ihn sieht, kennt man ihn vielleicht, trifft auf viele Leute zu, aber nicht auf ihn. Ich will ihm gar nicht zu nahe treten, aber
vor allem hier im Trailer muss man dazu geben, man sieht da schon ein bisschen anders aus als sonst. Aber ja, Regiedebüt, auch hier sieht sehr düster aus, sieht auch schon ein bisschen gewalttätig aus. Unter anderem spielt er neben Liam Hemsworth so eine Art Kleinganoven-Duo, die für so einen Drogendealer irgendwie, ja, Drogen über die staatlichen Grenzen schmuggeln.
Genau, der Drogendealer in Person von Vince Vaughn, ne?
Drogendealer, stimmt, in der Person von Vince Vaughn, genau. Und von ihm wollen sie sich ja so ein bisschen lösen, habe ich aus dem Trailer rausinterpretiert.
Ja, ich weiß nicht, ob sie, ich auch. Ich hatte das Gefühl, sie wissen, dass sie da eine vielleicht etwas größere Lieferung haben. Und dass, wenn sie ihr eigenes Ding machen, das irgendwie das ganz große Los wäre. So würde ich das jetzt auch aus dem Trailer rauslesen.
Oder
und,
sie wollen sich prinzipiell halt irgendwie selbstständig machen, was ja immer zu überhaupt gar kein Problem führt. In solchen
ist immer eine gute Idee mit solchen, ja, wenn es um Drogenbosse und viel Geld geht, das, genau. Da sagen die immer, okay, ja, macht mal. Finde ich gut. Genau. Ja.
Einfach Territorium teilen, dann kann man sich
genau,
ja... Ne?
Genau, cool. Ist doch genug für uns alle da.
Genau, dann hast du weniger Stress. Dann haben wir noch eine absolute Win-Win-Situation dadurch. Nee, es läuft natürlich irgendwie aus dem Ruder, und vor allem die zweite Hälfte vom Trailer suggeriert ja auch, dass es doch dann relativ schnell eskalieren wird in diesem Film.
Ja, das ist schön, dass du es ansprichst, weil das ist das, was mich so ein bisschen tatsächlich aus dem Tritt gebracht hat. Die erste Hälfte des Trailers ist eher, bin ich mir nicht ganz sicher, was wir für ein Genre haben, aber du hast die
Pulpy,
Lotte und
wie du gerne sagst.
Ja, Pulpy, ein bisschen schwarzhumorig, ne? Ja,
bisschen
ernste
goofy
Thematik.
Auch irgendwie, gerade zum Schluss auch nochmal.
Fargo-esque, phasenweise.
Ja, da haben wir es wieder.
Und die zweite Hälfte eskaliert dann aber völlig, ne? Also null Humor mehr, nur noch irgendwie Gewaltexzess, wo ich jetzt nicht ganz sicher bin. Wir hatten in unserer letzten Review den Kandidat The Art of Self-Defense, ne? Mit dem ich ja nicht warm geworden bin. Und deswegen ging jetzt schon beim Trailer gucken direkt die Alarmglocken an, wo ich dachte, ist Alex da wieder abgehängt? Oder vielleicht ist ja der Style konsistent und es bleibt Pulpy bis zum Ende mit einem relativ hohen Gewaltgrad. Keine Ahnung. Ich bin mir unsicher nach dem Trailer.
Vielleicht ist es ja ein bisschen homogener im Film an sich verteilt, als wie es der Trailer jetzt vielleicht wieder suggerieren möchte.
Genau, 100% möglich. Absolut, ja.
Ich fand, dafür, dass es ein Regiedebüt ist, gerade auch von Clark Duke, der ist ja auch gerade mal 85er Baujahr, glaube ich. Also
ja, Hut ab, auf jeden Fall. Klar.
Hut also, ab. Und es sah so vom Stil auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut und interessant aus. Also würde ich auf jeden Fall mal einen Blick riskieren.
Ja, wie bei Quarry. Ist es eine neue Idee? Haben wir das schon mal irgendwie gesehen? Ja, natürlich ist keine neue Idee, aber Clark Duke und Liam Hemsworth passen, glaube ich, es ist irgendwie interessantes Gespann und dann hast du das unterfuttert mit Vince Vaughn und John Malkovich. Ich meine.
Auch noch dabei, stimmt, habe ich unterschlagen. Hallo. Hier.
Ja, und der hat auch relativ viel Monolog im Trailer mit seiner ikonischen Stimme. Wenn auf die Leute steht, weiß ich nicht, ob du da so richtig viel falsch machen kannst. Also ich werde mir das, glaube ich, auch angucken.
Die Frage ist nur, wann, Alex? Wann?
Ah, nein, jetzt hör doch damit auf.
Das Problem ist, dass ich glaube, nicht mal für die USA bis jetzt so richtig ein Release-Termin feststeht. Da kann man ja auch gerade zur Zeit niemand einen Vorwurf machen. Aber
formulier nicht.
Dennoch interessant, dass wenigstens jetzt der Trailer schon mal rauskam. Aber ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen gespannt bleiben, wann hier dann konkretere Infos kommen. Wir haben den Trailer schon mal, ihr könnt euch angucken und das Ding vielleicht einfach schon mal im Hinterkopf behalten. Das wäre jetzt mal so ein Vorschlag.
Ja, wir ziehen es dann zur Not wieder aus dem Hinterkopf vor, wenn es soweit wäre.
Genau. Lass uns doch ein bisschen fröhlicher wieder abschließen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und da wissen wir sogar das Release-Datum und zwar zu einer neuen Amazon-Serie, die da heißt Upload. Kurz und knackig. Eine Serie von Craig Daniels. Der war unter anderem mitverantwortlich für so Serien wie The Office oder Parks and Recreation zum Beispiel. Also hat da einen Großteil geschrieben, gerade bei Parks and Recreation zum Beispiel auch den Piloten Regie geführt. Und der kommt jetzt mit einer neuen Serie in den Hauptrollen, unter anderem Andy Allo, die kennt man eher weniger, aber zum Beispiel auch Robbie Amell, den wir ja zum Beispiel hier stark hervorgehoben hatten zu unserer Review zu Code 8. Und das Ganze, um es noch schnell abzuschließen, soll am 1. Mai auf Amazon Video abrufbar sein.
By the way, für die Langzeit-Zuhörer, ich habe immer noch keine Code 8 Blu-ray. Und es gab im März ein Kampagnen-Update, dass sie irgendwie Probleme hatten mit dem Blu-ray-Lieferanten und sich jetzt neu umorientieren mussten und angeblich zu Ende März die ersten Blu-rays verschickt werden sollen. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber es ist ein absoluter Lacher, weil ich kann die Scheibe über Amazon schon seit Dezember oder Januar ordern für als Normalsterblicher und die Leute, die ihr Geld gegeben haben, damit dieser Film gemacht wird, sitzen Ende März immer noch da. Ich bin immer noch sauer. Warum ich den Trailer hier für Upload interessant finde, finde ich den Trailer gut, geht so, aber Greg Daniels, verdammt nochmal, das ist auch ein verdammt großer Schatten, gerade durch Parks and Recreation bei mir, um es mit Ronnys Worten zu sagen, der Trailer ist für mich auch Hiss und Mit wieder. Da sind Szenen dabei, wo ich sage, geil, geile Idee.
Das ist was für Langzeitzuhörer.
Genau, geile Idee, cooles Konzept, gut realisiert auch, macht einen guten Eindruck. Und dann hast du so Sachen, wo ich sage, ist das jetzt das Effektgehasche aus der ersten Folge? Ich weiß es nicht.
Also mal kurz zusammengefasst, Robbie Amell spielt hier jemanden, der bei einem Autounfall fast ums Leben kommt und dann von seiner Freundin so in seinen letzten Atemzügen den Rat bekommt, lass dich doch uploaden, denn es ist technisch möglich, sein Bewusstsein quasi in eine digitale Welt, in ein digitales Afterlife beamen zu lassen. Und dann kann man so den Rest des Lebens für immer, auch wenn die Freundin dann irgendwann mal dazukommt, ja, in einer digitalen Welt nach Lust und Laune halt, da irgendwie rumkriegen.
Genau, und die digitale Welt lässt sie natürlich auch in jeder Hinsicht manipulieren, so wie man das möchte, zu deinem Vorteil. Vermutlich hauptsächlich, wenn du es im Griff hast. Ist natürlich ja der Witz, dass es vielleicht auch zu deinem Nachteil ein bisschen passiert. Genau. Und dann natürlich spielen sie natürlich auch ein bisschen mit dem Kontrast, dass hier die Figur von Andy Allo, die ihn da so ein bisschen, glaube ich, anweist, der Tutor ist am Anfang, aber noch lebt. so ein bisschen, ja, vielleicht sich ganz gut finden.
Das glaube ich, ja, das suggeriert zumindest der Trailer. Und ja, es sieht nach viel Potenzial aus. Es spielt auch so ein bisschen mit der Frage, was ist, wenn dich die ganzen Leute halt, die ganzen realen Leute von draußen halt noch beobachten können oder plötzlich halt Zugriff auf deine Welt haben und die manipulieren können. Genau, was macht das mit einem? Genau, und was macht man alleine in so einer künstlichen Welt? Geht mehr, eher mehr in so dieses Comedy-Genre, kann man glaube ich schon ganz gut rauslesen. Aber ich muss ganz klar sagen, ich fand den Trailer so ein bisschen zahnlos irgendwie. Der war mir einfach ein bisschen zu harmlos.
Ja, na, auf Nummer sicher, ne?
So ein bisschen schon, ja.
Ja, aber wieder, ne? Also bei Amazon gehen die Alarmglocken los. Ich wollte aber auf jeden Fall mit dir drüber sprechen, natürlich wegen Greg Daniels, weil wir, glaube ich, beide Riesenfans von Parks and Recreation sind. Mhm. Ich einfach immer ein Auge drauf habe, was er so als nächstes macht. Ja. Aber ich bin skeptisch, weil Parks and Rec lebt natürlich auch von der Langlebigkeit und der Figuren, die sie ans Herz wachsen. Wenn das hier nach der ersten Staffel eingestampft wird, das Projekt, dann wird es nicht möglich sein. Ich bin gespannt, wie sich das ausgeht. 1. Mai auf Amazon, 1. Mai.
Mhm.
Nicht so lange hin.
Nee, wir drücken mal die Daumen. Das Ding scheint soweit durch und ich glaube, das wird dann auch pünktlich erscheinen. Allerdings zu den Trailern, über die wir gesprochen haben, natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Da einfach mal in die Details klicken und dann könnt ihr direkt dahin springen und euch selbst angucken, über was wir hier die ganze Zeit gefaselt haben. Ansonsten würde ich sagen, sind wir doch soweit durch.
Ganz genau.
Starker Fokus auf ein bestimmtes Thema, aber trotzdem auch noch mal wenigstens auch ein paar neue Infos noch unter anderem dabei.
Genau, und wenn ihr noch mehr Infos braucht oder einfach nur wissen wollt, wie das bei uns so läuft, habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Links sind, glaube ich, da irgendwie dann auch mit dabei, in den sozialen Medien mit uns irgendwas.
Es gibt immer irgendwelche Querverweise,
Kontakt aufzunehmen.
Zum Beispiel auf Instagram, Twitter und oder Facebook, und damit ihr gar nicht Gefahr lauft, uns nicht zu finden, benutzt unseren Tag, um uns zu finden.
NSRT Podcast.
Genau. Und am besten gleichzeitig, wenn ihr was wollt, noch den Hashtag mitbenutzen, der da lautet.
NSRT Podcast. Jetzt habe ich schneller gesagt.
Ah, ja, das sind aber trotzdem haargenau die gleichen Sachen. Ich vertraue euch aber, das kriegt ihr hin. Das ist nicht ganz so schwer. Ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Es gibt unter anderem auch den Link zum Dopen Shop natürlich.
Natürlich.
Auch noch in der Beschreibung. Guckt da einfach gerne mal vorbei.
Ja, also guck auf die Uhr. Wir hatten genug Stoff, um hier...
Corona, ja.
Oh, Corona, my Corona, ja. Also da ist auf jeden Fall viel Redebedarf. Ich glaube, in 2 Wochen wird es ganz anders sein, aber vermutlich genauso. Aber dazwischen, für nächste Woche, gibt es bestimmt erstmal wieder eine Review.
Das glaube ich aber auch.
Bin ich mir ganz sicher, Ronny.
Von daher. Jetzt hätten wir was geplant.
Wir planen. Witzig, ne? Wir planen, genau. Nee, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen von deiner Seite.
Hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Oh, fast zeitgleich, wir dürfen uns was wünschen.
Sehr schön. Ja.
Dann nächste Woche Donnerstag, Revier-Episode.
Genau. Bleibt gesund.
Bleibt gesund.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore.